willkommen zum Podcast Bildstörung. Mein Name ist Caroline Ritter.
Und ich bin Professor Dr. Katharina von Kellenbach. Und wir arbeiten für das Projekt Bildstörungen, das vom Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung finanziert wird, an der Evangelischen Akademie zu Berlin.
In dieser Folge geht es um die christliche Polemik gegen das Gesetz. Das heißt die Polemik, mit der jüdische Menschen und das Judentum immer wieder als heuchlerisch und fanatisch, als irgendwie gehorsamsgläubig und schuldbelastet dargestellt werden. Wir wollen diese antijüdischen Dynamiken aufzeigen und darüber sprechen, wie man die jüdischen Speisegesetze anders verstehen und unterrichten kann. So, dass sie das Verständnis für jüdische, aber auch muslimische Mitmenschen verstärken. Denn der christliche Religionsunterricht sollte eigentlich ohne Polemik vermitteln können, warum zum Beispiel die jüdische und muslimische religiöse Tradition Schweinefleisch verbietet, während die christliche Tradition Schweinefleisch erlaubt. An diesem Thema Schweinefleisch stören sich etliche Menschen und es gibt Konflikte, zum Beispiel in Schulkantinen. Im Juli 2019 gab es Streit, weil zwei Kitas in Leipzig ihren Speiseplan umgestellt hatten, so dass er dann schweinefleischfrei wurde, was eigentlich nicht weiter nennenswert wäre, aber dann berichtete die Bild-Zeitung davon und verschiedene Politikerinnen und Politiker regten sich auf. Sie sprachen von einem Verbot, einer kulturellen Bedrohung. Schließlich trendete der Hashtag sogar auf Twitter, der Hashtag Schweinefleisch, und die Leipziger Polizei kontaktierte zur Sicherheit die Kindergartenleitung. Das Thema, das merkt man, wurde hier vornehmlich auf Kosten des Islams instrumentalisiert, aber es betrifft auch die Juden und Jüdinnen, die in Deutschland leben. Dabei geht es darum, welche Religion und Speisevorschriften hier an deutschen Schulen gelten sollen.
Freiheit und Gesetz ist ein klassisches theologisches Thema, das einen Gegensatz konstruiert, wo wir für die Freiheit einstehen und die anderen angeblich das Gegenteil wollen, nämlich eine unbarmherzige, rigide Gesetzlichkeit. Wir wollen uns diesen Kontrast einmal genauer anschauen und uns mit den jüdischen Speisegesetzen beschäftigen. Wir hätten natürlich auch die Sabbatgebote nehmen können, denn da passiert eine ganz ähnliche Dynamik. In den Speisegesetzen wird oft behauptet, dass wir frei sind, um alles zu essen, was auf den Tisch kommt, während Juden und Jüdinnen bestimmten Reinheitsgeboten unterworfen sind. Für diese Position finden sich auch genug Bibelzitate, wie zum Beispiel aus dem Matthäusevangelium, wo Jesus sagt: Nicht was zum Mund hineingeht, macht den Menschen unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Das steht im Matthäus-Evangelium Kapitel 15, in der sich Jesus mit den Pharisäern und Schriftgelehrten auseinandersetzt. Aber ist es uns wirklich egal, was wir essen? Oder legen auch wir Kriterien an, welche Speisen wir aus ethischen, medizinischen oder politischen Gründen nicht essen wollen? Religion ist der Ort, wo wir lernen, ethisch zu denken und darüber reden können, was richtig und gut ist, wie man verantwortungsbewusst und lebensbejahend handeln kann. Über welche Regeln und Gebote sollten wir also beim Essen reden?
Warum hat das Thema Gesetz im Christentum eigentlich eine so antijüdische Schlagrichtung? Und warum braucht es hierfür eine Bildstörung?
In Jahrhunderten christlicher Bibelauslegung wurde das Alte gegen das Neue aufgestellt, so als stünde das Alte Testament gegen das Neue Testament, das Gesetz gegen das Evangelium, Gerechtigkeit gegen Vergebung, Gemeinschaft gegen individuelle Freiheit und so weiter. Dafür gibt es viele Beispiele und ich zitiere aus einer ganz neuen, ganz hippen Jugendbibel, die vom BDKJ herausgegeben wurde. Dort wird unter dem Titel »Wir wählen die Freiheit« von den Speisegesetzen berichtet, die Paulus angeblich abgelehnt haben soll.
Was hat Paulus kapiert? Gottes Glaube geht nicht nur durch Regelerfüllung, sondern vor allem durch Erfahrungen von Freiheit. Außerdem findet Paulus das Verhalten der Judenchristen heuchlerisch. Ein Beispiel: Petrus, der Judenchrist, kommt mit anderen nach Antiochien in eine Gemeinde von Heidenchristen. Und wie selbstverständlich setzt er sich an ihren Tisch, was andere eher kritisch sehen. Als aber dann die anderen Judenchristen nachkommen, steht er auf und distanziert sich wieder von seinen Gastgebern, den Heidenchristen. Wie also, sagt Paulus wütend, kannst du von den Heidenchristen ein Verhalten erwarten, nämlich die Gesetze und Regeln der Judenchristen anzunehmen, wenn du selbst nicht danach lebst? Zitat Ende.
An diesem Zitat aus der Jugendbibel merkt man, das Gesetz wird im christlichen Verständnis, also diesem christlichen Verständnis, fast automatisch mit Heuchelei gleichgesetzt. In der Logik wird das Gesetz nur äußerlich, nur zum Schein befolgt, und in einem anderen Kapitel in diesem Buch steht es auch schon im Titel, da steht, warum Recht nicht Heuchelei sein darf. Das Christentum wird also mit Freiheit verbunden und das Judentum demgegenüber mit Heuchelei und scheinbarer Regelbefolgung. Christenmenschen reklamieren damit den Glauben für sich und die inneren Werte nach dem Motto, wir sind der Freiheit, der Selbstbestimmung, der Liebe, der Versöhnung verpflichtet, und das Judentum wird damit zum Gegenteil erklärt und es wird so zur Schattenseite davon, zu Gehorsam, zu Unterordnung, zu Überheblichkeit. Dabei ist das Innere und das Äußere, die Selbstbestimmung und die Regelbefolgung ja eigentlich immer in einem Spannungsverhältnis. Es gibt einfach keine Religion und keine Gesellschaft, wo es nur die eine und nicht auch die andere Seite gibt.
Wir wollen, dass im Religionsunterricht nicht nur thematisiert wird, warum Juden oder auch Muslime kein Schweinefleisch essen, sondern auch, warum es dieses antithetische Konstruktmodell überhaupt gibt, mit dem Juden und das Judentum immer wieder zu Gegnern gemacht werden. Im Christentum haben wir uns eine Überlegenheitshermeneutik angewöhnt, ein stetes Vergleichen und Kontrastieren, wo wir immer irgendwie besser, fortschrittlicher und zivilisierter abschneiden als die anderen. Diese Hermeneutik verstellt den Blick, und diese Denkdynamik sollte uns bewusst werden, bevor wir dann im zweiten Schritt in einen interreligiösen und interkulturellen Dialog eintreten können. Denn dann erst können wir lernen, warum unterschiedliche Religionen ganz andere Wertvorstellungen in ihren Küchen und Essgewohnheiten kultivieren. Um ein Beispiel aus einem anderen kulturellen und religiösen Konflikt zu geben: Im Hinduismus sind Kühe heilig. Deshalb gibt es in einem indischen Restaurant auch kein Kalbsgerichte, wohl aber Schwein. In Indien leben aber auch Millionen muslimischer Inder, die kein Schweinefleisch essen, wohl aber Kühe. Und das führt immer wieder zu gewaltsamen Übergriffen, die manchmal in richtige Pogrome ausarten. Der religiöse Impuls, sowohl im Islam als auch im Hinduismus, liegt aber in der Achtsamkeit und im Einüben des Respekts vor dem Leben der Tiere und ihrer Nähe zum Menschen. In der einen Religion nimmt diese Disziplin der Achtsamkeit die Form der Verehrung der Milchkuh, die uns ähnlich ist, weil sie Milch gibt. Während die Ächtung des Schweinefleisches in der anderen Religion die Nähe des Allesfressers Schwein zu uns Menschen ebenfalls in gewisser Hinsicht respektiert. In beiden Religionen geht es um Respekt und die Zügelung des Tötungsinstinkts, wenn wir Fleisch essen.
Und auch die jüdischen Speisegesetze des Kaschrut wollen zur ethischen Orientierung beitragen, damit auch beim Essen immer wieder über die Bewahrung der Schöpfung, über Frieden, über Gerechtigkeit nachgedacht wird. Besonders die Trennung von Milch und Fleisch, von Leben und Tod, ist ganz wichtig für das koschere Essen. Dreimal heißt es in der Tora, du sollst ein Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Zweimal im Exodus und einmal im Deuteronomium. Daraus leitet die jüdische Tradition die strikte Trennung fleischiger und milchiger Speisen ab. Und ein enormes Regelwerk wird auf diesem einen Verbot aufgebaut, das die jüdische Küche über Jahrhunderte hinweg bestimmt hat. Die Begründung, die für dieses Verbot gegeben wird, ist auch heute noch wichtig, denn es sei grausam, das Kind in der Milch der Mutter zu kochen. Es geht also darum, auch im Fleischverzehr Mitleid mit den Tieren zu spüren und Respekt einzuüben. Deborah Williger ist jüdische Theologin und Agrarwissenschaftlerin am Institut Theologische Zoologie in Münster. Und wir haben sie gefragt, wie sie die Einschränkungen des Fleischverzehrs durch jüdische Kaschrut-Regeln erklären würde.
Kaschrut ist eben eingebunden in die gesamte jüdische Gesetzgebung, in die Halacha. Das ist, Halacha übersetzt ist der Weg, eben der Weg hin zu einer gerechten Gesellschaft. Und dazu gehört eben auch der ganze Bereich Ernährung. Und da insgesamt gibt es 613 Gebote. Und wenn man die jetzt als Lernprozess um Begrenzungen der Gier zu lernen ansieht, dann kommt man weg von diesem Gedanken, die Gesetze, die Gebote, die Mitzvot, die beschränken uns nur in unserer Freiheit. Wir haben einfach Hilfe notwendig, dass wir auf den gerechten Weg geleitet werden. Und da helfen eben die Mitzvot. Und eine Vielzahl der Gebote drehen sich eben um den Fleischverzehr. Das ist ein großes Thema. Welche Tiere wären für den Konsum geeignet? Koscher heißt eigentlich geeignet sein für den Verbrauch und welche nicht. Und dazu gehören dann eben die Wiederkäuer, also die Herdentiere, die in als Haustiere gehalten werden. Rinder, Schafe, Ziegen und Geflügel. Und dann eben bei den Fischen und bei sonstigen Säugetieren gibt es also jede Menge Restriktionen.
Es gibt eine ganz interessante Liste im Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose, im Kapitel 11, da, wo die Reinheitsgesetze stehen, auf die sich Deborah auch bezieht. Einige dieser Tiere sind auf dem christlichen Speisezettel auch definitiv tabu. Wir hören uns diese Liste einmal an.
Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach zu ihnen: Redet mit den Israeliten und sprecht: Dies sind die Tiere, die ihr essen dürft unter allen Tieren auf dem Lande. Alles, was gespaltene Klauen hat, ganz durchgespalten und wiederkäut unter den Tieren, das dürft ihr essen. Nur diese dürft ihr nicht essen von dem, was wiederkäut oder gespaltene Klauen hat. Das Kamel, denn es ist zwar ein Wiederkäuer, hat aber keine durchgespaltenen Klauen, darum soll es euch unrein sein. Den Klippdachs, denn er ist zwar ein Wiederkäuer, hat aber keine durchgespaltenen Klauen, darum soll er euch unrein sein. Den Hasen, denn er ist auch ein Wiederkäuer, hat aber keine durchgespaltenen Klauen, darum soll er euch unrein sein. Das Schwein, denn es hat wohl durchgespaltene Klauen, ist aber kein Wiederkäuer, darum soll es euch unrein sein. Von ihrem Fleisch dürft ihr weder essen, noch ihr Aas anrühren, denn sie sind euch unrein.
In Levitikus 11 werden alle Tiere auf dem Land, im Wasser und in der Luft aufgezeichnet und jeweils dazu gesagt, ob sie zum Verzehr geeignet sind oder ausgeschlossen werden. Raubtiere sind grundsätzlich verboten. Adler, Geier, Fischreiher, Möwe, Rabe, aber auch Fledermäuse. Unter den Kleintieren sind die Maus, der Maulwurf und Eidechsen verboten. Die würden auch bei den meisten Christen nicht im Kochtopf landen. Das ist allerdings in China schon wieder ganz anders. Interessant ist, dass Heuschrecken dezidiert erlaubt sind. Und die kommen bei uns auch nicht in den Kochtopf. Auf jeden Fall ist diese Liste sehr interessant, weil sie deutlich macht, dass alle Gesellschaften, auch wir, bestimmte Esstabus haben.
Wir haben die Idealvorstellung im Gan Eden, dass Menschen oder auch Tiere sich nur von Früchten und Samen ernähren sollen. Erstes Buch Genesis, Vers 1, 26 oder 29. Das ist die Idealvorstellung und die Kaschrut hilft uns also, diesem Ideal näher zu kommen. Nicht? Wir sind alle Menschen und keiner ist vollkommen und wir sind hier, ist also die Kaschrut bietet ein menschengemäßes Training an. Mit möglichst wenig Fleisch essen, mit möglichst vielen, vielen Auflagen ist der Fleischverzehr belegt. Nur einige Tierarten dürfen überhaupt genommen werden, die anderen werden geschützt. Ja, sind ja, wenn man so will, schützt die Kaschrut ja einen Haufen von Tierarten, die alle nicht als genießbar gelten. Diese Grenzsetzung der Gier, das ist eigentlich der Vorteil der biblischen Gebote in diesem Bereich. Wir lernen also zu fasten, zu verzichten, nicht im Übermaß uns zu bedienen. Und da gibt es also eindeutige Belege auch im Tanach, wo es heißt, dass die Israeliten beim Exodus in der Wüste sich zu den Fleischtöpfen Ägyptens zurücksehnen, anstelle sich der gewonnenen Freiheit vertraut zu machen. Das heißt, hier steht das Fleischessen auf einer sehr niedrigen moralischen Stufe. Auch gibt es bei den Propheten die Aussage, dass Gott kaum erfreuen könnte, wenn die Opfer zum Himmel stänken. Nicht wirklich in Demut erbrachte Opfer, nur so eine Art Barbecue, damit Feste gefeiert werden können, das ist verpönt. Tiere sollen auch nicht so geschlachtet werden. Haustiere sollten so selten genossen werden, also als Fleisch, als wären sie Wildtiere. Das heißt, es ist unheimlich schwierig, sie zu kriegen. Also nicht einfach rausgehen, Tier nehmen und töten, sondern eben nur zu Festtagen entgegen. Der Sonntagsbraten, das ist so das Außergewöhnliche für die Menschen, die das eben brauchen, ja, die sich nicht schon dem Ideal genähert haben, also die vegetarische Küche beziehungsweise dann die vegane Küche. Es gibt übrigens in Israel neben Indien die meisten Veganer. Die koschere Küche bietet hier eine große Palette an veganer Kost, weil eben zu Fleisch nur vegan geboten wird.
Wenn wir heute über achtsames Essen sprechen, dann denken die meisten an politische Kategorien wie Tierschutz, Ökologie oder die Gesundheit. Aber wir stellen immer noch Regeln auf und versuchen, auf die Umwelt und auf unsere Gesundheit zu achten. Freiheit bedeutet auch für uns nicht, keinerlei Rücksicht auf Tier und Mitmenschen zu nehmen. Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Respekt gehören immer mit auf den Speisezettel. Das steht so in der Bibel. Und es muss in jeder Generation neu diskutiert und realisiert werden. Und deshalb ist es interessant und wichtig, zu überlegen, warum und nach welchen Regeln ihr essen wollt, ob ihr Vegetarier oder Veganer seid, und diese Regeln und Gebote ganz bewusst auch auszuformulieren.
Die Links zu den Artikeln von Deborah Williger, Bibelstellen und weitere Anregungen stellen wir euch in die Shownotes. Wir freuen uns sehr über Kommentare, Fragen und Anregungen, was wir an diesem Podcast verändern können, sodass ihr ihn für euren Unterricht oder für jeglichen anderen Kontext gut nutzen könnt. Ein weiterer Aufreger in den deutschen Medien ist oft das Schächten, die Schlachttechnik der Juden und Muslime, aber darüber sprechen wir in einer anderen Folge. Bis zum nächsten Mal und tschüss.